Zwischen Himmel und Erde, ein Podcast der AGTCM, Fachverband für chinesische Medizin. Das Thema heute, integrative Onkologie. Mein Name ist Anne Hardy, ich bin Journalistin und habe eine Praxis für chinesische Medizin in Frankfurt. Und heute spreche ich mit Dr. Julia Hartung. Hallo Julia. Ich würde dich gerne erstmal vorstellen. Du bist Fachärztin für innere Medizin und Hämatologie und Onkologie. Und du arbeitest als Oberärztin am Städtischen Klinikum in Solingen und hast aber auch noch eine privatärztliche Praxis für chinesische Medizin in Düsseldorf. Und deine Erfahrungen gibst du weiter in integrativer Onkologie als Dozentin. Und also ich durfte deinen Kurs genießen, integrative Onkologie und Kinderwunschbehandlung, Gynäkologie, da war ein Modul am ABZ Mitte in Offenbach. Und es gibt noch einen weiteren zertifizierten Online-Kurs mit der TCM Academy und der ist in Englisch, Oncology Acupuncture Program. Julia, bitte verrat uns doch vorher mal, wie bist du überhaupt als Ärztin zur chinesischen Medizin gekommen?
Ja, mit ein paar Umwegen im Endeffekt. Also für mich war es immer klar, ich werde nicht Chirurgin. Ich bin patientensüchtig, muss mit denen sprechen, ich betreue die gerne. Und bin in meiner ersten Stelle das erste Mal mit Onkologie in Verbindung gekommen und bin deswegen dann ins Westdeutsche Tumorzentrum in Essen gegangen, um eine Zusatzbezeichnung zu bekommen. Und das war eine spannende Zeit. Wir haben ganz viele tolle neue Medikamente bekommen. Aber mich hat gestört, dass wir immer mehr nur die Zelle gesehen haben. Also diesen ganz mikroskopischen Blick. Und ich möchte das nicht runterspielen. Das ist extrem wichtig für die Onkologie heute. Aber ich habe immer gesehen, ja, da ist Patient A und B und der eine kriegt die Nebenwirkung und der andere kriegt die Nebenwirkung, obwohl sonst alles genau gleich ist, Erkrankung und Therapie. Und dann gab's, Uni ist so nicht mein Ding gewesen. Und dann hatte ich irgendwie so gedacht, Mensch, das kann's jetzt alles nicht sein. Und ich muss mal was komplett anderes machen. Und ich hatte eine Freundin, die hat schon chinesische Medizin gemacht. Und mit der habe ich mal ein langes Gespräch gehabt und gesagt, du, mach doch mal einfach den Kurs in Wittenherdecke. Gab's einen Kurs nur für Ärzte. Und da habe ich gesagt, ja gut, Akupunktur schadet nichts, ne? Guckst du dir mal ein Jahr lang an. Dann kam es aber anders. Am ersten Wochenende war mir klar, das ist meins. Das ist so genau das, was mir so gefehlt hat. Und damals hatte ich noch keine Ahnung, wie tief das geht und wie weit das geht. Ich habe dann halt den Kurs in Wittenherdecke gemacht. Ich bin nach China gefahren für 3 Monate nach Chengdu, um einfach Akupunktieren nochmal intensiver machen zu können. Und bin heute einfach sehr glücklich, dieses zweite Standbein zu haben, denn es war mir sofort klar, dass sich das wunderbar ergänzen lässt bei onkologischen Patienten. Also das Patientengut, was ich habe, ist weitgehend das Gleiche geblieben. Ich freue mich auch mal drüber, wenn ich eine Kinderwunschbehandlung betreuen kann und mal so gutartige Dinge. Aber mein Hauptpatientenklientel ist eben weiter die Onkologie und ich sehe halt tagtäglich, was wir dort zusätzlich zu der Standardtherapie wirklich erreichen können. Und das ist einfach schön. Das ist mein Herzblut. Das kommt so von hier wirklich. Ja.
Kannst du uns erklären, wie so ein integrativer Behandlungsansatz in der Onkologie funktioniert? Wie setzt man da an?
Also es ist wichtig, wir haben das Gebiet der Komplementärmedizin, also der ergänzenden Medizin, ist ja sehr, sehr vielfältig. Ja? Und wir müssen uns der Stärken und der Schwächen der jeweiligen Medizin bewusst sein. Und es geht darum, in der integrativen Medizin auf Augenhöhe zwei Dinge zu kombinieren, die sich gegenseitig ergänzen. Ja? Und jetzt ist es was ganz, ganz wichtig, auch aus Sicht der Schulmediziner, es darf dabei nicht der Standard der Schulmedizin irgendwie gefährdet werden. Ja? Aber es ist der Brückenschlag zwischen der Schulmedizin und der chinesischen Medizin, der auch zunehmend von Patienten einfach gewünscht ist, ja? Aus gutem Grund. Also das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Und das sieht man auch daran, dass sehr, sehr viele Kliniken, und zwar nicht nur kleine Klitschen, sondern wirklich Universitätskliniken, Abteilungen für integrative Medizin oder sogar speziell für integrative Onkologie haben. Also zum Beispiel die Klinik von Professor Dobbers in Essen war dann Vorreiter, die sehr früh schon eben Modellprojekte in dem Bereich gemacht haben. Aber es ist genauso, die Uni Köln hat eine Kollegin, die Ärztin ist in der Senologie und eine andere, die in der Onkologie, die beide sehr fundiert eben auch chinesische Medizin dort machen. Und diese Liste ist unendlich und ganz spannend. Jedes große amerikanische Krebszentrum hat eine Abteilung für integrative Medizin. Und das heißt was, weil die Amerikaner sehr, sehr konservativ sind in ihren Empfehlungen oder auch Angeboten. Und das sind große Abteilungen, die keine Arzneimitteltherapie machen, aber eben alles andere sehr fundiert und sehr weit gefächert auch anbieten. Das Schöne und für mich wichtig ist, dass es auf Augenhöhe stattfindet.
Wo siehst du denn die Stärken der jeweiligen Medizinsysteme?
Ganz klar ist es so, dass die Schulmedizin ganz an der Krebszelle ansetzt. Ja, das sind schnell teilende Zellen, die mehr werden. Und die Therapieansätze, die wir haben, sind immer darauf gezielt, diese schnelle Zellteilung zu unterbinden, ja, damit der Krebs einfach nicht mehr wachsen kann. Ja. Dass der Bereich der Komplementärmedizin, also in dem Fall chinesische Medizin, liegt. Und das finde ich halt so reizvoll da drin, dass wir uns mehr um die Ressourcen des Menschen kümmern. Ja? Ob es jetzt darum geht, dass er besser durch die Therapie kommt, vielleicht auch indirekten Antitumoreffekt hat, ja, aber eben über die eigenen Ressourcen, über das eigene Immunsystem. Da geht es also um die ganz individuellen Aspekte. Ja. Wenn ich heute Tumortherapie in der Onkologie mache, dann sage ich immer, das ist Tumoralized Therapie. Ich gucke mir diese Tumorzelle sehr genau an und gucke, wo ich mit welchem Medikament gegen diese Zelle vorgehen kann. Ja. Die Schulmedizin sagt da immer personalisierte Therapie, aber es ist halt die Krebszelle, die wir im Blickwinkel haben, was gut und wichtig ist. Und die personalisierte Therapie ist halt die chinesische Medizin. Und wir haben Gebiete, die überschneidend sind. Sport und Bewegung sind in der Schulmedizin vollkommen anerkannt, vollkommen wichtig, gut untersucht mit Studien. Diätetik spielt in der Schulmedizin eine Rolle und wir haben die Psychoonkologen, ja. Das sind natürlich alles Gebiete, die wir genauso oder nicht genauso, aber die gleichen Themen, ja, auch in der chinesischen Medizin haben. Also da sind wir wirklich auf Augenhöhe, ja. Und dann nutzen wir einmal die Antikrebstherapie und die personalisierte Patiententherapie und können das wunderbar einfach ergänzen.
Wie gehst du denn konkret vor, wenn jetzt ein neuer Patient oder Patientin in deine Praxis kommt? Wann kommen die überhaupt?
Ja, also kommen tun sie in der Regel erst, wenn sozusagen der schulmedizinische Diagnostikteil durch ist. Ja, was ich schade finde, ich würde die gerne sehr viel früher sehen, weil das ist eine Zeit, die diese ganze Diagnostik- und Therapieentscheidung, das kann über 3-4 Wochen gehen, wo der Shen natürlich vollkommen außer Lot ist. Und das wäre super, super schön, wenn wir die Leute da schon abfangen können. Das ist allerdings unrealistisch. Die sind so beschäftigt, da denken die gerade nicht an sowas. Ja. Dann sehe ich die in der Regel entweder, weil sie einfach noch was zusätzlich machen wollen mit dem Therapiebeginn oder wenn was schlecht läuft in der Therapie. Oder auch, wenn eine Therapie abgeschlossen ist und es geht nicht so bergauf, wie sie sich das erhofft haben. Ja, also eigentlich breit verteilt, wie die kommen. Und wenn die kommen, dann ist frage ich erstmal. Ja? Und fange gar nicht gezielt mit westlicher Medizin oder chinesischer Medizin an, sondern ich möchte, dass die mir erstmal sagen, worum geht's denn? Was wollen sie denn? Was ist ihr Wunsch? Ja? Und daraus ergibt sich dann, dass dass ich, egal in welcher Reihenfolge, sowohl mir die Geschichte von der westlichen Medizin hole, ja, weil das, ich bin Schulmedizinerin und ich kann damit viel anfangen, was auch Prognose angeht oder Nebenwirkungen angeht von einer Therapie. Und dann gehe ich vorher oder hinterher, gerade wie es kommt, ja, eben tief in die chinesische Medizin rein. Das mit der schulmedizinischen Anamnese kann ich jedem nur raten, weil wir dann, wenn wir haben eine Idee oder können über diese Briefe von den Onkologen auch wunderbar rauskriegen, wie baue ich denn meine eigene Therapie auf? Ja, wie beschäftigt ist der dann? Wann ist ein guter Zeitpunkt, dass die mal zur Akupunktur kommen? Wo brauchen die eventuell spezielle Unterstützung? Also das hilft schon sehr, das zu tun. Und das Zweite ist, die leben in beiden Welten. Ja, und das ist unsere Aufgabe, beides irgendwie mit zu erfassen. Ja, also ich glaube, klar, ich bin Onkologin, ich habe den Vorteil, ich kann das lesen und kann das auch eine Zweitmeinung geben. Das spielt ganz häufig eine Rolle, dass ich sage, nee, das ist alles gut und richtig, was läuft. Oder da sollte man noch mal gucken. Aber es ist wichtig, diese Seite wahrzunehmen, die schulmedizinische Seite wahrzunehmen. Ich erwarte von keinem Nicht-Onkologen, dass er das zu Stellung nimmt, aber dass er sie wahrnimmt und wenn konkrete Fragen vielleicht von den Patienten zu kommen, zu sagen, da bin ich nicht der Experte für. Ich würde Ihnen raten, nochmal zu Ihrem Onkologen zu gehen und genau diese Frage nochmal zu stellen. Ja. Und es ist gut, ein Netzwerk in der eigenen Region zu haben, wo man vielleicht auch sagt, ach Mensch, ich habe Kontakt zu dem, ich rufe mal den Onkologen vielleicht an oder ich kenne eine onkologische Schwester und ich rufe die mal an, um vielleicht diese Frage dann auch beantworten zu können. Ehrlich immer sagen, wenn man nicht weiß, das mache ich bis heute. Weil ich kann das gesamte große Gebiet der Onkologie gar nicht mehr erfassen.
Ja. Ja. Jetzt bietet sich ein kleiner Einschub an die Ausbildung an. Ich habe ja schon erzählt, wir hatten dieses Modul zur Onkologie in unserem integrativen Kinderwunsch- und Gynäkologiekurs. Was denkst du denn, wenn man sich jetzt einen Therapeuten sucht und das wäre jetzt eine Heilpraktikerin oder Heilpraktiker, auf was sollen die Patienten dann achten, um rauszufinden, ob die mit onkologischen Fragestellungen überhaupt umgehen können?
Also ich halte es für beide, ich sage mal Ärzte, Heilpraktiker, ja, das ist jetzt so ein bisschen plakativ gemacht. Ich erwarte von jedem, dass er sein eigentliches Gebiet gut ausgebildet versteht. Und wir haben das Handwerkszeug der chinesischen Medizin und damit kann ich auch, wenn ich sonst noch nicht so viel onkologische Patienten behandelt habe, durchaus was tun. Ja, weil ich habe ja mein Handwerkszeug. Ich behandle nach chinesischer Medizin. Es ist aber hilfreich, wenn ich die andere Seite ein bisschen kennenlerne. Ja, also das war eben zum Beispiel da bei dem Tag, den ich mal in Offenbach gemacht habe, in eurer Ausbildung. Das erleichtert es einem, weil man selbst, wenn man besser versteht, dann kann ich besser damit umgehen. Ja, also das wünsche ich mir einfach, wenn man integrative Medizin macht, dass man ein bisschen auch die Gegenseite in Anführungsstrichen sich der Gegenseite öffnet und versucht, was zu verstehen. Ja, das erwarte ich genauso von meinen Kollegen, von den onkologischen Kollegen, die integrative Medizin machen, dass die irgendwie auch eine Ausbildung oder ähnliches haben, die sie dann eben auch rechtfertigen, zum Beispiel eine Beratung für Komplementärmedizin zu machen. Ja.
Was ja an den Krebszentren jetzt auch angestrebt
ja,
wird.
Ja, das ist eine Folge der Leitlinie, die es ja gibt. Da sollten wir auch sicher drüber sprechen. Aber das hat zwei Gründe. Es wird von den Patienten gefordert. Ja, aber ich glaube einfach, dass wir, wenn wir selber Dinge über dieses andere Gebiet haben, einfach es auch Freude machen kann und Spaß machen kann, einfach mal anders zu denken und auch mit Tipps und Tricks aus der Komplementärmedizin einfach einzusteigen und damit viel Patienten einfach viel helfen kann. Aber die Ausbildung, das bin ich, egal was ich gemacht habe, Ausbildung ist das A und O.
Aber ist zu erwarten, dass Krebszentren zu spezialisierten Heilpraktikern, Heilpraktikerinnen auch Patienten empfehlen würden?
Also ich darf ja schon keinen anderen Arzt empfehlen. Das darf man gar nicht, ja. Deswegen, das ist jetzt etwas, ich darf keine Werbung machen für jemand, ja. Insofern, das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist ja, dass wir auch gar nicht mit Heilpraktikern in einer Praxis arbeiten dürfen.
Das stimmt. Aber man könnte natürlich sagen, also ich habe da eine Kollegin, genau, die sich gut auskennt mit chinesischer, genau, Medizin und oder man hätte eine Liste von Therapeutinnen, von denen man weiß, dass die gut ausgebildet sind.
Da nochmal einfach den Tipp auf der persönlichen Ebene, die Schulmedizin, Kontakt aufzunehmen mit Schulmedizinern. Oder, das ist manchmal eine höhere Hürde, aber vielleicht kennt man jemanden vom Pflegepersonal in zum Beispiel einer solchen onkologischen Ambulanz, also Fachpersonal, dass man da Kontakt aufnimmt, weil Pflegepersonal, also das onkologische Pflegepersonal ist hochqualifiziert, ja. Und ich habe vorher in Dormagen gearbeitet und habe im Kreiskrankenhaus. Und da habe ich mit den Schwestern einfach angefangen zu sagen, ja, was können wir denn machen, wenn jemand XY hat? Und dann hatten alle so ein Grundwissen, Perikard 6 als Dauernadel war, habe ich den Schwestern gezeigt. Und Schwestern sind oft sehr, sehr offen dafür. Aber ich glaube, dass die persönliche Kontaktaufnahme, ja, zum Beispiel, ich habe einen Patient, der onkologisch behandelt wird und da gibt es irgendwie Frage, ja, und da kann man wirklich versuchen, diesen Onkologen zu erreichen, ja, um das mit dem zu klären, ob das ein Problem wäre, wenn man das macht. Ja. Ich habe immer wieder eben die Situation, dass dann Patienten sagen, oh, die Onkologen finden es toll, dass ich das neben mir her mache. Ja? Und auch da nochmal für die Onkologen sicher mal wichtig, was haben die für eine Ausbildung? Ja. Also es kommt immer wieder auf diese gute Ausbildung hinaus. Und ich kann halt einen Schulmediziner ein Stück weit besser überzeugen, wenn ich sage, ja, ich habe dann einen Kurs gemacht extra für, weil ich mich einfach nochmal wirklich darauf einstellen wollte. Ja? Und dann spielen Studien eine Rolle, wenn ich sagen kann, aber da gibt es ja eine Studie, wo die zeigt, Perikard 6 hat einen großen Effekt auf Übelkeit. Ja? Also Studien sind eben leider für Mediziner immer noch sehr wichtig.
Warum sagst du leider?
Ja, leider ist vielleicht falsch auch, aber manchmal reduziert es sich nur auf die Studien. Ja, also wir brauchen die Studien. Wir brauchen die Studien auch, um eventuell irgendwann das auch mal bei Krankenkasse abrechnen zu können. Ja, aber wir lernen halt über Studien.
Ja, das stimmt. Obwohl natürlich das Studiendesign ist ein bisschen immer umstritten. Ja, ja. Ne? Also was nimmt man als Kontrollgruppe? Gibt es überhaupt Placebo bei Akupunktur, also Schemakupunktur,
diese Dinge? Das ist ein großes Problem bei naturheilkundlichen Studien. Mhm. Aber wir Mediziner lernen erstmal über Studien. Das heißt, also das gibt es die Studie die und deswegen machen wir das. Oder wir können ja mal das probieren. Das hat auch gute Ergebnisse gezeigt, ja. Das ist die Sprache der Schulmedizin. Und wenn ich die ein bisschen nutzen kann, dann ist das nicht doof gegenüber einem Schulmediziner.
Und auch gegenüber den Patientinnen und Patienten, ne? Weil die kommen ja auch mit vielen Fragen. Du hast gerade gesagt, Zweitmeinung, die kann ich als Heilpraktikerin nicht geben, aber es. Aber was interessiert dann die Patienten bei dir? Also du bist ja die richtige Ansprechpartnerin. Was haben die für Fragen?
Ja, als erstes ist einfach die Rücksichtigung, ist das denn richtig, was die da machen? Ja. Und dann kommen halt viel Fragen, die vielleicht in dem ersten Gespräch einfach nicht denen eingefallen sind. Ja, was kann ich machen, was kann ich tun? Wann ist ein guter Zeitpunkt, das zu machen? gäbe es denn eine Alternative? Wie funktioniert das eigentlich? Warum sagen die mir, ich muss so häufig zum Blutbild kommen? Und also so, es ist wirklich alles denkbar, was die da fragen. Ja? Deswegen mache ich, wenn ich Erstgespräche in der Onkologie habe, habe ich eine Stunde Zeit. Und da bin ich nicht alleine mit, und das machen viele, machen einige so. Weil wenn ich dieses Gespräch geführt habe und alle Fragen und alles, was vielleicht hat aufkommen können, woran der Patient vielleicht auch nicht gedacht hat, das bringe ich dann aufs Tablett, dann kommen nur noch wenig Nachfragen und dann läuft das alles viel runter.
Ja. Und wenn du jetzt die Fragen der Patienten beantwortest, wann greifst du in die Schatzkiste der chinesischen Medizin? Bei welcher Art von Fragen?
Oh, bei welcher Art von Fragen? Also wenn die zu mir kommen, kommen sie ja offensichtlich zu mir in die Praxis, weil sie sich irgendwas erwarten. Das frage ich ab. Mhm. Ja? Fragen kann die schaden. Ich frage, warum sind sie denn hier? Was haben sie denn, haben sie schon mal mit chinesischer Medizin zu tun gehabt? Ja, was erhoffen sie sich? Was ist ihr Ziel? Ja, das ist die einfache Variante. In der Klinik ist es so, dass mein Zimmer ist noch nicht ganz fertig dekoriert, aber demnächst werden meine Diplome halt auch hängen. Und in der Abteilung ist bei Pflegepersonal und den Ärzten einfach klar, ich mache auch chinesische Medizin. Wenn die bei mir sitzen, geht es erstmal primär um die Onkologie. Und dann spreche ich über Aspekte, die sie für sich selber tun können. Und sage, wenn sie Probleme haben oder wenn sie ein Bedürfnis haben, können wir auch über chinesische Medizin sprechen. Ja, weil es geht ja darum, dass die Menschen, die vor einem sitzen, erstmal total angstgesteuert sind. Alles macht Angst.
Ja. Wie gehst du damit um?
Wie ich mit Angst umgehe?
Ja, oder ja, welche Tipps gibst du dem Patienten oder wie behandelst du sie dann?
Als erstes, also eine meiner häufigsten Aussagen, wenn da jemand das erste Mal vor mir sitzt und ich sehe die Angst in den Augen, bevor ich irgendwas anderes mache, thematisiere ich das und sage, habe ich recht, dass Sie gerade einfach gar nicht denken können, weil nur Angst da ist. Und diese Wahrnehmung, dass ich das wahrnehme und das spiegeln kann, macht ganz viel mit den Menschen. Ja, dann sind sie, dann frage ich mal, wovor haben Sie Angst? Warum macht Ihnen das Angst? Ja? Und das alleine löst etwas. Ja? Und ich sage, wenn wir jetzt gleich über das sprechen, denke ich, dass viel ihrer Angst auch verlieren kann. Aber warum oft frage ich, haben Sie mal einen Freund gehabt, der Krebs gehabt hat? Haben Sie eigene persönliche Erfahrung? Was ist da passiert, um das zu relativieren? Dann kann es sein, dass ich 5 bis 10 Minuten erstmal nur über das Thema Angst spreche. Wenn sie sehr groß ist, nehme ich auch gerne mal ein Aromaöl noch dazu, ja, um was zu verändern. Und wenn ich das Gefühl habe, so jetzt ist das, ne, das ist angekommen und sie hat, der, die haben das irgendwie in den Raum tun können, was ja oft der erste Schritt ist, um Angst auch irgendwie zu bearbeiten, dann fange ich mit sachlichen Sachen an, wenn ich das Gefühl habe, so, da können Sie jetzt auch mit umgehen, da können Sie was rausnehmen.
Also mir fällt auch noch was anderes ein, was mir häufig auffällt, ist, dass Patienten ihren Körper so unangenehm empfinden, dass sie den gar nicht spüren wollen.
Ja, das ist so eine Abkopplung so, ja, von eben Shen und Körper. Und dann gehe ich oft rein und sage, der Krebs ist da, aber der ist nur ein Teil. Ja, sie haben gute Ressourcen, ja, auf die sie zugreifen können, wenn wir das irgendwie auch mal aufblättern, ne, was jemand selber machen kann. Und sie sind, dass ich einfach sage, da kann man dran arbeiten, an den Ressourcen, aber dass eben nicht nur noch der Krebs im Blickpunkt ist, sondern ja, das, was alles eben drumherum auch ist. Mhm. Ja, aber auch da ist oft ein Punkt, wo ich sage, Sie brauchen jemanden, der das Thema mal mit Ihnen aufarbeitet.
Ja.
Aber das ist generell ganz, ganz wichtig für Patienten. dass die Wahrnehmung von dem, was passiert, also dass man das auch mal in Worte fasst, die der Patient in dem Moment nicht in Worte fassen kann. Ja. Emotionen, da geht's wie auf der Achterbahn zurecht. Und das kann einmal das sein und mal das sein. Und das einfach immer wieder einzubinden und zu spiegeln, ist ganz, ganz wichtiger Faktor. Und je nach Persönlichkeit nimmt man dann halt Instrumente, um das auch wieder auflösen zu können. Ob das mehr Bewegung ist oder in der Natur Bewegung ist, ob das Musik hören ist. Aber wenn jemand Handwerk oder im Garten ist, dann ist es halt der Garten, ja, dass man diese Stärken einfach auch wieder in den Mittelpunkt stellt.
Du hast jetzt schon öfter mal den Shen erwähnt. Das ist ja ein Konzept, was es so in der westlichen Medizin vielleicht nicht gibt oder anders heißen würde. Und vielleicht wissen die Patienten gar nicht, was man so für den Shen tun kann. Dann müsstest du das Thema doch aufbringen, oder?
Das bringe ich regelmäßig auf. Also weil für mich ein ganz, ganz elementares Konzept sind die drei Schätze. Die hängen bei mir auch an der Wand. Ja? Weil ich glaube, dass genau an diesen drei Ebenen, die ja ganz eng miteinander zusammen sind, ich arbeiten kann.
Sag noch mal für diejenigen. Ja.
Also es geht um den Shen, den Geist. Es geht um das Qi und die Bewegung und das Jing und die Essenz oder Materie. Im Endeffekt haben wir oben und unten Yang und Yin. Ja? Aber das sind so die drei Aspekte. Und natürlich ist es so, wenn ich einen Patienten mit Krebs behandle, behandle ich auf der Jing-Ebene, auf der Materienebene. Ja, also mit molekulargenetischen Veränderungen sowas, was ja so das tiefste Innerste ist vom Menschen. Ja, da setze ich an schulmedizinisch mit der Chemotherapie und chinesisch natürlich, wenn ich symptomatisch versuche, wenn die Mitte leidet unter der Chemotherapie, einfach in dem Bereich auch reinzugehen und aufzubauen, zu bewegen. Ja, Bewegung in der Mitte des Qi brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Das ist A und O, das mache ich mit Nadeln, das mache ich mit manueller Therapie, das machen die mit Qigong-Bewegung, das ist so eine Ebene, da ist auch viel Selbstwirksamkeit bei, ja. Und dann ist halt der Geist extrem wichtig. Für mich ist es im Gespräch. Ich habe nie wirklich ein Kommunikationsseminar besucht, aber immer mal wieder so Kurse und aus dem Lernen von Lehrern. Wie kommuniziere ich gut? Wo sind Fallstricke? Es ist ganz spannend, wie manchmal Patienten zu mir zurückkommen und sagen, das hat mir irgendwie nicht gut getan. Und dann sagen sie irgendeinen Satz, ja, so habe ich das aber gar nicht gemeint. Das ist bei Ihnen nur so angekommen. Und dann können wir das klären und damit ist sehr viel Entspannung wieder dabei. Ja, ich biete jedem Patienten eine psycho-onkologische Betreuung an, was übrigens auch gefordert ist in vielen Leitlinien. Und wenn ich akupunktiere, habe ich immer mindestens ein Punkt, der irgendeinen Aspekt mit dem Shen hat. So stelle ich mir mein Programm auch oft zusammen.
Ja. Und wie ist es zum Beispiel nach so existenziellen Fragen? Also, dass man sich sagt, okay, diese Krankheit hat jetzt mal ein großes Stoppschild in meinem Leben aufgestellt und wo will ich eigentlich hin und was will ich daraus lernen? Was will ich anders machen? Kommen solche Fragen auch auf?
Ja, klar. In jeder Form, an jeder Phase einer Krebserkrankung. Ich bin nicht Psycho-Onkologin, aber ich bin seit 25 Jahren in der Onkologie und habe natürlich unglaublich viel Erfahrung. Ich kann dann schon immer lesen, warum sie eine Frage stellen. Ja? Dann gehe ich schon auf diese Themen auch ein. Ja? Ja. Aber ich bin auch schnell jemand, der sagt, das ist mehr, als ich hier leisten kann. Ja? Ich würde Ihnen halt raten, zu einem Psycho-Onkologen, Traumatherapeuten, wie auch immer zu gehen, um diese Themen wirklich aufzuarbeiten. Und dann passieren irre Sachen auch im Zusammenhang mit der Akupunktur. Also ich habe eine Patientin im Moment, das ist so gigantisch, wie die sich emotional, psychologisch wirklich bewegt hat. Ja, und das ist nicht nur die Therapie, also das ist das Zusammenspiel der Dinge, die sie macht.
Ja, es ist ja auch eine Chance, ne?
Absolut. Ganz extrem hat das ein Psychologe mal zu mir geäußert. Der hatte einen Prostatakrebs gehabt, weit fortgeschritten. Und der saß vollkommen lächelnd vor mir und sagte, wissen Sie, das Krebs ist das Beste, was mir hätte passieren können, weil ich endlich mal aufgeräumt habe. Und er war tief zufrieden. Und das war einer der Patienten, der extrem unerwartet, extrem lange gelebt hat. Ja, das zeigt die Bedeutung, ne?
Ja, und aus Sicht der chinesischen Medizin ist eine Heilung ja auch nicht immer nur eine physische Heilung. Es hat auch eine Komponente von ausgesöhnt sein mit dem Weg, den man geht oder geführt wird.
Im Extremfall sage ich, ich kann jemanden geheilt sterben lassen.
Ja, das ist wunderschön.
Ja, ich habe es erlebt mehrfach, die Shen nicht geklärt hatten, haben mehr gelitten und haben sehr viel schwerer sich getan als die, wie dieser Kollege, in ganz tiefen Frieden gegangen ist.
Ja. Bei welchen Krebsarten gibt es denn eigentlich die allermeisten Erfahrungen mit dem integrativen Ansatz? Also jetzt auch vielleicht von der Studienlage her.
Brustkrebs. Es ist eine der häufigsten, also bei Frauen ja eine der häufigsten Tumorerkrankungen eben auch, ne? Aber die sind sehr, sehr gut aufgestellt, auch in Selbsthilfegruppen und in Verbänden. Und es sind Frauen, das muss man jetzt auch mal sagen, die sind oft ein bisschen offener für solche Themen, ja. Die kriegen auch solche Themen schneller mal von ihrem Therapeuten mit angeboten, aber ganz klar Brustkrebs.
Ja.
Ich sehe auch andere. Ich sehe, wenn es mal persönlich bei mir ist, würde ich sagen, die zweithäufigste Gruppe kommt aus dem Magen-Darm-Bereich. Mhm. Also Kolonkarzinom, aber auch eben Pankreaskarzinom. Und wo ich vielleicht am wenigsten sehe, ist, und das hat was mit der Äthiologie der Erkrankung zu tun, sind HNO-Tumoren und Lungenkrebs. Ja, weil das oft Menschen sind, die viel geraucht haben, die wenig für sich gesorgt haben. HNO kommt oft noch viel Alkohol dazu. Ja, das ist einfach eine Klientel, die nicht so primär darauf kommt. Ja. Ich hoffe ein bisschen, ich bin ja jetzt in dem Setting, dass ich in der Onkologie selbst akupunktieren werde demnächst. Ja, ich hoffe, dass ich einfach da auch noch mehr Leute aufgreifen kann, die vielleicht sonst nicht in der chinesischen Medizin auftauchen würden.
Das wäre wunderbar.
Das wäre sehr, sehr schön.
Okay. Das nächste, was ich gern mit dir besprechen würde, ist diese Leitlinie, die wir schon erwähnt haben.
Oh ja.
Ich erzähle mal ganz kurz was dazu als Hintergrundinfo. Also die ist im Sommer 2021 erschienen. Es ist eine S3-Leitlinie, also schon die höchste Evidenz, ne? Und die heißt S3-Leitlinie zur komplementärmedizinischen Verfahren in der Onkologie. So, und da haben einige Verfahren der chinesischen Medizin die Empfehlung sollte bekommen. Das heißt also, es ist empfohlen, das zu machen. Ich habe gar nicht die Methode aufgeschrieben. Weißt du das? Sollte, was? Gelenkschmerzen bei Brustkrebspatienten und Tumorpatienten, ja. War das für Akupunktur?
Ich habe es jetzt ehrlich nicht nochmal nachgeguckt.
Weil Tai Chi Chuan und Qigong ist für Ein- und Durchschlafstörungen und während der Chemo- und Radiotherapie empfohlen, sowie für Fatigue.
Ja, das ist richtig. Gelenkschmerzen ich kenne die Studien zu Gelenkschmerzen für Brustkrebs und die sind recht, recht gut. Deswegen denke ich, wird das Akupunktur sein. Aber auch Bewegung. Könnte auch sein, dass es beides ist.
Ja, und bei vielen anderen Indikationen, besonders diejenigen, die mit Angst und Depression verbunden sind, gab es eine Kann-Empfehlung. Das heißt, kann man machen?
Nee, ja, oder schadet nicht. Das ist ja so eine der Geschichten, die einfach auch sicherstellen wollen, dass es nicht schadet. Ja, also Kann ist... ist die Datenlage halt nicht so, dass man es empfehlen kann explizit. Ja, und es geht, und das ist ganz wichtig zu verstehen, es geht hier um Studien. Nicht um persönliche Meinungen, so das, was ich im Alltag erlebe, sondern es geht wirklich um Studien-Evidenz. Ja? Und was es da für Studien gibt und wie gut die aufgestellt sind. Es sind so Kriterien, wie ist die Methodik, ist die richtig mit Randomisierung? Du hattest es eben schon angesprochen, das ist ein ganz schwieriges Thema bei Akupunktur. Zum Beispiel ist die Patientenzahl groß? Ja, es hilft mir nichts, wenn ich 15 Patienten untersuche. Und habe ich eine wirkliche Randomisierung drinnen? Und da schwächelt die gesamte Komplementärmedizin. Es gibt nur wirklich wenig Studien. Ich bin erstaunt, dass überhaupt das so da reingeschrieben worden ist. Ja, weil das wirklich hohe Ansätze, hohe Voraussetzungen sind, dass Studien da mit reingebracht werden.
Also du hättest das jetzt nicht aufgrund der Studienlage mit einer Kann-Empfehlung versehen?
Nee, überhaupt nicht. Ich bin einfach positiv gestimmt, dass es eben doch mit diesem Evidenzgrad oder mit diesem Sollte und Kann eben drin ist. Ja, weil für viele Geschichten gibt es einfach nicht ausreichend Daten, dass da irgendwas zugesagt werden kann.
Und was sagt deine klinische Erfahrung?
Ja, also für diese Themen, das sind Standardindikationen. Natürlich ist so das häufigste Thema bei Chemotherapie Übelkeit. Da wird es sogar in der amerikanischen, da gibt es ein NCI, National Cancer NCI Institute, und da gibt es selbst in diesem sehr konservativen Organ, sage ich mal, ja, die Empfehlung zu akupunktieren bei Übelkeit. Also da gibt's das, da ist die Evidenz wirklich, wirklich gut. Und das ist auch eine der häufigsten Geschichten. Alle Magen-Darm-Geschichten sind häufig, ja. Brustkrebs mit antihormoneller Therapie, großes Thema. Gibt es halt auch gute Studien für, dass es Sinn macht, mit Akupunktur zu arbeiten. Es gibt eigentlich keine Beschwerden, wo ich sage, würde ich nicht machen. Denn ich denke ja nicht nach Beschwerden, sondern nach chinesischer Medizin. Angst und ich habe stelle gerade für die Ambulanz, wo ich bin, so drei Notfallindikationen zusammen. Das ist für mich Übelkeit, Angst und Polyneuropathie. Wo wir richtig aktiv auf die Leute zugehen.
Und nachfragt, ob das besteht und es dann
auch. Das fragen wir so oder so immer nach in der Schulmedizin. Ja? Angst vielleicht nicht immer so regelmäßig. Aber das wäre was, wo ich den Schwestern sage, wenn ihr jemanden habt, der eine Polyneuropathie hat, dann wäre das vielleicht was, auf den nochmal zuzugehen und zu sagen, komm, lassen uns mal akupunktieren, je früher, desto besser. Auch weil es so langwierig sein kann, ist das einfach ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Ja, das wären so die drei, wo ich sage, da würde ich ad hoc, ohne großes Vorgespräch, mit Nadeln hingehen und das einfach tun.
Ja. Hast du denn seit Erscheinen der Leitlinie bei deinen ärztlichen Kolleginnen und Kollegen auch eine Umstimmung oder mehr Interesse für chinesische Medizin oder komplementärmedizinische Verfahren beobachten können?
Ja und nein. Es gibt eine große, zunehmende, sehr, sehr erfreulich, gerade auch bei den jungen Ärztinnen und Ärztinnen, große Bereitschaft, eben auch komplementär zu denken. Die sind wirklich sehr interessiert und ich glaube, da kommt eine Generation nach, die das sehr, sehr viel selbstverständlicher mit einbinden wird. In der Klinik hat es jetzt nicht wirklich einen großen Unterschied gemacht, weil die Geschäftsführung, als ich angestellt wurde, zwei Mitglieder hatten, die schon mal Kontakt mit chinesischer Medizin hatten und gute Erfahrungen und gesagt haben, die Frau muss kommen, ja, das brauchen wir hier. Also es gibt auch in meiner Generation eben Leute, die da sowieso sich schon mit auseinandersetzen. Ich glaube, wo es wichtig ist für die, die vielleicht noch nicht so viel Kontakt haben, ja, dass es überhaupt eine S3-Leitlinie zu diesem Thema gibt, spiegelt einfach wieder zum einen, dass es gut Daten durchaus gibt, ja, und dass das ein relevantes Thema in der Onkologie ist. Sonst wäre die nie gemacht worden, weil das ist ein teures Unterfangen, das zu machen. Und die kriegt man dann schon. Wir hatten neulich vor ein paar Monaten mal eine Veranstaltung, wo ich eben chinesische Medizin vorgestellt habe in der Onkologie und habe ganz bewusst die S3-Leitlinien dazu genommen. Ja. Also das ist ein Überzeugungsmittel. Ja, ich glaube, das ist es. Für die Leute, die noch nie damit Kontakt oder sich nie größere Gedanken drüber gemacht haben. Die es für Blödsinn halten, werden das immer für Blödsinn halten. Die brauche ich auch nicht überzeugen. Aber für diese doch relativ große Gruppe, die sagen, ja, ach, wäre ja vielleicht auch mal interessant, sich damit auseinanderzusetzen, ist das so ein Signal, jetzt hat sich unsere Berufsgruppe damit auseinandergesetzt.
Ein großes Thema ist ja ausgespart worden, nämlich die chinesische Arzneimitteltherapie, ayurvedische und andere pflanzliche
Arzneimittel,
alles. Und das ganz große Feld der Arzneimittelinteraktionen, also.
Das ist ein großes Thema. Ich weiß auch nicht, ob ich das in meinen Lebzeiten noch erlebe, dass es da eine klare Antwort zu gibt. Also wir haben ganz klar mit die Interaktion und die Sabine Ritter hat ja einen Podcast mal mit dir gemacht. Ich hatte das mal durchgeguckt. Das finde ich sehr schön sortiert, damit einfach sich mal auseinanderzusetzen. Ich fange mal ganz blöd an. Jeder Pharmakologe sagt, ein alter Mensch, der mehr als 5 oder 7 Medikamente nimmt, können wir nicht mehr überschauen, wie die Interaktionen sind.
Und das allein mit westlichen Medikamenten, also ne?
Nur mit, also Single-Drug-Medikamenten, ja? Ja. Nach 5 bis 7 Medikamenten wissen wir eigentlich gar nicht mehr, was wir tun bezüglich der Interaktion. Das wissen wir alle und es gibt inzwischen auch große Datenbanken, wo dann Pharmakologen für uns ausrechnen können, ob eine Interaktion droht, ja. Aber letzten Endes leben wir einfach damit in der Schulmedizin, weil uns auch keine Wahl bleibt häufig, ja. Jetzt kommt die Komplementärmedizin und hat Pflanzen. Und diese Pflanzen sind ja nicht nur ein Wirkstoff drin. Und da in dieser Pflanze sind ja schon hunderte von Wirkstoffen drin. Das heißt, alleine diese Pflanze alleine zu untersuchen, ist ja schon ein Riesenakt. Was das dann mit der Vielfalt von Chemotherapie, Immuntherapie, Antikörpertherapie macht, das ist ja dann nochmal ein zusätzliches Thema. Nur diese eine Pflanze. Ja?
Ja.
Und dann kommen wir mit der chinesischen Medizin und haben Rezepturen. Noch komplexer. Und ich hatte es nochmal nachgelesen und es gibt so eine Analyse, sehr schulmedizinisch gedacht, dass wenn man westliche und Komplementärmedizin in Form von Medikamenten, Substanzen, Kräutern was macht, dass 1/3 der Patienten wahrscheinlich eine Interaktion haben werden.
Das ist schon viel.
Das finde ich schon ein Wort, ja. Das heißt ja nicht, dass es nur negativ ist. Das ist mir immer ganz wichtig. Ja, wir gehen dann ja immer sofort aus davon, dass eine Interaktion ein schlechteres Ergebnis bringt.
Kann aber auch Side-Effects abschwächen oder positive Effekte verstärken. Ja.
Genau. Ja, das ist einfach das Thema. Und es kommt dazu, also dass auch noch ein weiteres Drittel es möglich wäre. Ich halte das auch für durchaus realistisch, nur das hilft uns an dieser Stelle nichts weiter. Und für die Onkologie ist es halt besonders kritisch, weil wir ja auch einen großen Teil unserer Patienten behandeln mit dem Ziel der Heilung. Und da will keiner von uns irgendwie in die Bredouille kommen, wenn es dann doch schief geht, gar nicht wegen der Kräuter, sondern weil es einfach so schicksalshaft angelegt war, dass wir dann uns rechtfertigen müssen. Wir haben ja uns erdreistet, parallel Kräuter zu geben.
Mhm.
Ja, das heißt, ich gebe in der adjuvanten Situation nie Kräuter.
Mhm.
Weil das ist ein ganz schwieriges Feld. Wenn das mal und in der palliativen Situation erstmal nicht. Und dann gibt's halt, und da sind wir sehr am Diskutieren auch, mit meinen beiden Kollegen in Köln und noch einem Kollegen aus Rostock, der chinesische Medizin macht, wann können wir es denn dann eventuell tun? Und für mich ist immer so ein Thema, wenn jemand droht, eine Therapie abzusetzen und ich kann das mit Akupunktur nicht in den Griff kriegen, ja, dann fange ich an, mit dem über die Problematik zu reden.
Mhm.
Ja, der Patient muss aufgeklärt sein darüber, weil es auch explizit gesagt wird, immer wieder möglichst in Pharmakologen eben nicht bei, und das auch hat Sabine Ritter, glaube ich, auch so formuliert, eben nicht bei Krebserkrankungen so mal eben. Ja?
Ja.
In der Palliativsituation muss ich den Patienten gut kennen, ja, den auch einschätzen können. Und wenn er wirklich droht, sagt, ich mache das nicht, ja, dann ich mache nicht mehr weiter, dann würde ich das diskutieren. Dann würde ich eventuell gucken, einfach 2 Tage vor der Chemotherapie und 2 Tage nach der Chemotherapie keine Kräuter zu geben, weil ich damit das Risiko für Interaktionen einfach vermindere. Und ganz selten habe ich die Situation, dass jemand sagt, es ist mir alles scheißegal, was da in Interaktionen kommt. Ich will mehr Lebensqualität.
Ja.
Und das dokumentiere ich aber auch so. Und ich diskutiere das ein-, zweimal an, bevor ich das dann mache. In der Rekonvaleszenz, genial. Nach einer Sicherheitschemotherapie, wenn jemand geheilt ist, nach unseren Kriterien, auf jeden Fall rein mit Kräutern und dran arbeiten. Ja? Mhm. Strahlentherapie ist nicht so kompliziert. Die Strahlentherapeuten haben da nicht so ein Problem mit und es funktioniert auch ein bisschen anders. Und ob nun freie Radikale gut oder schlecht für die Strahlentherapie sind, das ist irgendwie auch noch nicht ganz geklärt. Aber ganz viel Vorsicht und ich würde das nie machen, wenn ich den Patienten das erste Mal sehe, weil ich den erst kennenlernen muss, ob der die Konsequenzen auch wirklich versteht.
Ja, danke. Das ist wirklich eine sehr wichtige und wegweisende Einschätzung.
Ja.
Treten wir nochmal einen Schritt zurück. Was muss denn deiner Meinung nach geschehen, damit sich der integrative Ansatz in der Onkologie in Deutschland verbreiten kann?
Ich glaube, wir haben die ersten Schritte gemacht. Also neulich habe ich mal eine Liste gemacht, wer alles integrative Medizin anbietet. Und das ist eine lange Liste inzwischen in Deutschland. Ja, das ist nicht immer chinesische Medizin. Manchmal ist es ein Sammelsurium von Methoden, ohne ein System darüber zu stellen. Manchmal ist es die Naturheilkunde als System oder Ayurveda, halt je nachdem, wer da gerade eben zur Verfügung steht auch. Aber eben auch viel chinesische Medizin. Und das ist ein großes nicht-universitäres Krankenhaus, das jetzt auch anbieten will, zeigt, die Bereitschaft ist durchaus dafür da.
Wobei man ja in Klammern jetzt mal sagen muss, dass wir immer wieder auch zurückgeworfen werden, weil in der Presse irgendwelche Dinge aufgebauscht werden von Leuten, die sich nicht kompetent verhalten und Heilungsversprechen abgeben.
Ja, das ist ein Problem, das haben wir aber auf beiden Seiten.
Ah ja, okay.
Ja, also wir haben natürlich auch Verfahren in der Onkologie ist es ein bisschen reglementierter, weil nicht alle Verfahren bezahlt werden. Ja, und ich muss zum Teilweise sogenannte Off-Label-Use beantragen, bevor jemand ein Medikament, was in der Studie schon Ergebnisse zeigt, bekommen. In der Komplementärmedizin ist das halt nicht gesteuert, das ist nicht reglementiert. Ja? Und ja, es wird immer Menschen geben, die Heilsversprechen geben und dafür ein Heidengeld nehmen, wo viele Krebspatienten auch leider drauf reinfallen.
Ja, in so einer Situation sagt man ja auch, war auch, glaube ich, ein Grund, warum man diese Leitlinie auch aufgestellt hat, um Patientensicherheit zu erhöhen, ne? Weil man weiß, dass man in so einer Situation vielleicht eher nach jedem Strohhalm greift.
Genau, genau, ja. Und das ist in der Schulmedizin einfach reglementierter und ja, ich habe abenteuerliche, mit was die Leute zum Teil zu mir kommen und ich habe gehört, ich muss Ukraine nehmen und ja, Ukraine oder so hieß das. Das war dann, als es mal untersucht wurde, hauptsächlich Cortison, was da drin war. Also da gibt es viel und ich erwische mich immer wieder, wenn Patienten kommen und irgendwas wieder haben, wo ich noch nicht so richtig Kontakt hatte, dass ich dann mal eine Stunde, anderthalb Stunde Recherche mache. Einfach um zu gucken. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist die Zugänglichkeit. Ja, für Menschen, die noch nie damit Kontakt hatten, ja, dass die so einen Zugang zu so einem Angebot haben. Das ist so ein bisschen unser Ansatz auch eben in der Klinik. Ja, Menschen, die das vielleicht sonst nicht machen würden. Und das zweite Thema sind natürlich die Kosten.
Ja.
Also wenn ich zum Beispiel eine Frau mit Gelenkschmerzen unter Antihormonen behandle, dann muss ich schon wöchentlich machen. Ja, und das sind einfach Kosten, die der ein oder andere auch nicht mal eben so stemmt. Gerade wenn in der Krebserkrankung eine Arbeitsunfähigkeit besteht und die 6 Wochen abgelaufen sind und die dann irgendwann auch womöglich in eine Berufsunfähigkeit. Da sind ja auch sehr, sehr viel finanzielle Sorgen häufig mit dabei. Ja. Also, dass das Angebot für jeden besser zugänglich ist, das ist total wichtig. Aber, und da haben wir noch keine gute Lösung in Deutschland, wie das auch finanzierbar bleibt. Ja. Also der Förderkreis unserer Klinik will das ein bisschen subventionieren, dass weniger beim Patienten ist. Gehen Sie mal nach England und Amerika, da gibt es halt große Spenden und wohltätige Organisationen, die dann, Charity ist da anders aufgebaut und auch eine andere Selbstverständlichkeit, dass da über diesen Weg dieses finanzielle Stück weit auch besser abgepuffert werden kann.
Aber so insgesamt denkst du, wir sind auf einem guten Weg?
Es kann doch alles viel besser werden, aber wenn ich zurückschaue zur Jahrtausendwende, dann war das anders. Ja. Ja, und dass wir eben wirklich, dass eine Leitlinie geschrieben wurde, ja, zeigt schon, da ist Bewegung drin. Und das einfach nochmal abschließend zu dem Thema. Ich war noch gar nicht lange in der Klinik, wurde ich vom HNO-Chef einzitiert. Ja, so, Beratung, kommen Sie mich mal besuchen. Und da habe ich gedacht, okay, chirurgisches Fach, was will der von mir? War ich zu forsch bei irgendeinem Patienten? Nee, der hat an den Leitlinien mitgearbeitet.
Ach.
Für das Fach HNO.
Mhm.
Ja, und wollte einfach kundtun. Und ich war vollkommen baff. Und meine Kollegen waren vollkommen baff, dass ein Chefarzt der Chirurgie A, da mitgearbeitet hat und das absolut befürwortet hat.
Toll.
Und da hatte ich nicht mit gerechnet. Das heißt, wir sind da irgendwie schon auf dem Weg. Alles braucht seine Zeit. Ja. Und ich glaube, dass wenn wir uns als Gruppe für chinesische Medizin aufstellen, auch sagen können, wir haben Tools, wo wir dieses Gebiet für Heilpraktiker und auch Ärzte, die nichts mit Onkologie zu tun haben, einfach nochmal aufarbeiten und dass beides ein Wissen da ist, dann ist das ein Qualitätsmerkmal.
Ja.
Also jeder kann sagen, ich habe schon 20 onkologische Patienten behandelt, aber zu sagen, ich habe da mal, egal wie lang so ein Kurs ist, aber ich habe mal eine Weiterbildung wirklich gemacht.
Mhm.
Ja, das ist, glaube ich, ein Qualitätsmerkmal, was nach außen sehr gut zu transportieren ist.
Wobei klinische Erfahrung ja auch unüberschätzbar ist.
Das ist, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, das ist ja, ich meine, Ausbildung im Sinne von in beiden Gebieten.
Ja.
Ja, ich bin ja ein totaler Kritiker, wenn ein Arzt so eine Latte an Qualifikationen an seinem Praxisschild hat. Ja, da weiß ich, der kann nichts wirklich.
Das ist genauso wie die Restaurants mit einer riesen Speisekarte.
Genau, das ist ein guter Vergleich. Ja? Also das kann ich nicht. Ich bin an der Grenze meiner Aufnahmekapazität, beides wirklich up to date zu halten.
Mhm, verstehe. Gibt es noch irgendwas, was ich noch jetzt gar nicht angesprochen habe, was dir aber immer noch wichtig wäre in diesem Kontext?
Ja, ein ganz, ganz wichtiger Kontext und wenn immer wir mit onkologischen Patienten haben, das ist anstrengend.
Mhm.
Also ich muss selbst Fürsorge machen. Wir haben ein wunderbares Gebiet, wo wir das auch selber für uns tun können. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wenn ich mit Patienten, und ein Großteil ist eben nicht kurabel am Ende des Tages. Wir betreuen wirklich eine große Gruppe, auch langjährig, immer mit dem Damoklesschwert, ich werde daran sterben.
Mhm.
Und ich kann mit diesen Patienten nur authentisch umgehen, wenn ich mich selber mit diesem Thema auseinandersetze.
Mhm.
Ich habe das erleben dürfen mit vielen, vielen Patienten und viele, viele Patienten haben mich unglaublich berührt und auch sehr, sehr viel beigebracht über die Situation. Ja. Und das ist etwas, was ich einfach nur jedem raten kann, wenn man sich auf diese Reise um integrierte Onkologie begeht, dass man auch nochmal selber über seine Vorstellungen von Leben und Tod sich auseinandersetzt. Das merken die Patienten.
Würdest du dann eine Therapie empfehlen oder wie würde man das am besten angehen?
Das muss man individuell, also ist für mich schwierig, weil ich habe es immer über Patienten im Endeffekt gemacht, über den Tod meiner Großeltern, über den Tod meiner Eltern, ja. dass ich dann darüber einfach da reingekommen bin. Ich glaube, solche Anlässe sind hervorragende Anlässe, sich damit auseinanderzusetzen, eben auch im privaten Bereich. Ich habe nie ganz fertig gelesen, dass, wie heißt denn das tibetische Buch?
Also das Totenbuch, ne?
Das Totenbuch, genau, ja. Mhm. Weil es kommt ganz schnell raus, das Leben ist das Entscheidende. Durch das Leben beeinflusse ich mein Sterben. Das ist Realität, ja.
Es gibt doch auch so eine Zusammenstellung von den Regrets of the Dying oder von den Terminalerkrankten, was sie bedauern.
Genau.
Also dass sie nicht authentisch waren, dass sie ihre Liebe nicht gezeigt haben, dass sie ihre Wünsche nicht erfüllt haben.
Ja. Und das ist, die Patienten merken das. Ja, und ich glaube, das kann unheimlich bereichernd sein, gerade wenn man eben auch mal Patienten wirklich um den Tod oder kurz vor dem Tod begleitet, das merken die. Ich weiß, ich war eine ganz junge Assistenz, also ganz jung, gerade fertig mit der Onkologie, habe eine Praxisvertretung gebracht, so als kleines Beispiel. Und da musste ich einer Patientin, die ich nicht kannte, das ist schon schwierig, mitteilen, dass ihr CT wirklich, also dass die Erkrankung deutlich schlechter geworden ist und wir auch keine gute Antwort darauf haben. Dann nahm sie meine Hand und sagte, machen Sie sich mal keine Sorgen. Ich wink Ihnen von oben runter.
Unglaublich.
Ja, und das ist, das ist einfach toll.
Ja.
Ja. Ich darf in der Situation, wenn ich solche schlechten Nachrichten überbringe, nicht Angst haben. Mm. Ich darf nicht Angst haben von der Tatsache, dass der Gegenüber stirbt. Ich darf traurig sein. Ich kann Mitgefühl zeigen, aber ich darf nicht Mitleid haben.
Mhm. Ja, das ist eine zutiefst chinesische Einstellung.
Ja, am Ende des Tages ist es das.
Ja, danke, Julia. Das ist wirklich ein sehr, sehr tiefer Austausch gewesen.
Das freut
mich. Hat mich jetzt auch berührt. Danke für deine Zeit und deine Weisheit.
Danke. Und vielen Dank, dass ich mein Herzblutthema einmal noch mehr vorstellen durfte.
Schön.